Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Streit um die Kosten für den Atomausstieg gibt es einen Kompromissvorschlag. Er wurde von einer Kommission vorgelegt, die die Bundesregierung eingesetzt hatte. Danach sollen die vier großen Stromkonzerne einen Teil ihrer Rücklagen in einen staatlichen Fonds einzahlen, aus dem der Bau und Betrieb eines Atommüllendlagers finanziert werden soll. Mit der Zahlung wären alle Ansprüche an die Konzerne abgegolten, auch wenn die Endlagerung am Ende teurer werden sollte.
Ist das der Durchbruch? Nach jahrelangem Streit präsentiert die Atomkommission einen Preis für den Atomausstieg und wie er von den Betreibern gezahlt werden soll. Bis in die Nacht wurde gerungen und dann gab es ein Ergebnis, und zwar einstimmig.
Wir haben kaum dran zu glauben gewagt, dass es zu einem einstimmigen Ergebnis kommt, weil ich glaube, das ist für das, was die Gesellschaft, was wir alle zusammen da noch vor uns haben bei dem Atomausstieg, auch wichtig, dass die Basis wirklich eine feste und eine solide ist.
Bis 2022 sollen die Unternehmen für Kraftwerksrückbau und zukünftige Lagerung 47,5 Milliarden Euro bezahlen. 24,2 Milliarden davon sind für den Rückbau der Atommeiler vorgesehen. Die restlichen 23,3 zahlen die Unternehmen in einen staatlichen Fonds. Der soll die zukünftigen Zwischen- und Endlagerkosten decken. Damit hätte der Atomausstieg für die Unternehmen einen festen, kalkulierbaren Preis. Mögliche Mehrkosten in der Zukunft wären vom Steuerzahler zu tragen.
Ja, die finanziellen Risiken sind noch immer beim Steuerzahler, weil es anzunehmen ist, dass die bereitgestellten Gelder nicht ausreichen werden. Die Kosten der Endlagerung sind sehr viel höher als angenommen. Und in dem Sinne muss dann letztendlich die Gesellschaft, der Steuerzahler, für die restlichen Kosten aufkommen.
Die Atomkraftbetreiber reagierten schriftlich auf den Kommissionsvorschlag, der übersteige ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die Grenze sei überschritten. Der Atomdeal rückt in greifbare Nähe. Auch die Konzerne wissen, das einstimmige Votum der Atomkommission hat Gewicht, denn es deckt breite Teile der Gesellschaft ab. Selbst die Industrievertreter in der Kommission ziehen mit. Bis Ende des Jahres könnte also das Gesetz über die Atomkosten unter Dach und Fach sein.
Die Vorschläge der Atomkommission im Detail finden Sie auch auf tagesschau.de. Außerdem informieren wir, wie die Aktionäre die Aussichten der Energiekonzerne einschätzen. Die Bundesregierung will den Kauf von Elektroautos mit Prämien fördern. Von Mai an sollen Zuschüsse von bis zu 4.000 Euro die schleppende Nachfrage ankurbeln. Die Hälfte der Kosten tragen die Autohersteller. Der Bund will außerdem zusätzliche Mittel für den Ausbau von Ladestationen bereitstellen. Das Förderprogramm ist umstritten. Kritiker sprachen von einem Geschenk für die Branche und Geldverschwendung.
Sie haben etwas zu verkünden. Drei Minister, eine Botschaft, die Kaufprämie kommt. 4.000 Euro für reine Elektroautos, 3.000 Euro für Hybridfahrzeuge mit zusätzlichem Verbrennungsmotor. Die Kunden sollen kaufen, solange der Vorrat reicht.
Wir machen ein Windhundverfahren, das heißt, die Gesamtfördersumme ist auf 2x600 begrenzt. Und wenn die vergriffen sind, ist es zu Ende. Wer zuerst kommt, bekommt die Förderung.
Insgesamt 1,2 Milliarden. Die Hälfte übernimmt die Automobilindustrie. Außerdem sollen 15.000 neue Ladesäulen entstehen, eine bessere Infrastruktur.
Wir wollen nicht nur Leitanbieter von neuen Technologien sein, sondern wir wollen auch in Deutschland Leitmarkt für neue Technologien sein.
Der Bundeswirtschaftsminister sieht dabei auch die Autobranche in der Pflicht.
Wir verbinden damit auch die Erwartung, dass mehr investiert wird in Deutschland in die Forschung und Entwicklung der Batteriegeneration der dritten und vierten Generation.
Die Automobilindustrie versichert, das Umdenken habe längst stattgefunden.
Die Strategie hin zur Elektromobilität, weg vom Öl, haben wir lange vorher eingeschlagen und werden wir auch konsequent weitergehen.
Doch damit die Strategie auch beim Kunden ankommt, so die Hersteller, sollen Fördergelder vom Bund helfen.
Steuergelder für die Automobilindustrie, Umweltverbände, die Opposition, aber auch Wirtschaftspolitiker der Union halten das für einen Fehlanreiz. Ihre Kritik, wer milliardenschwere Gewinne einfahre, der müsse die Investitionen in die eigene Zukunftsfähigkeit auch selbst bezahlen.
Die Bundesregierung hat heute den Wechsel an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes bestätigt. Neuer Präsident des BND wird Bruno Kahl. Er arbeitet derzeit im Finanzministerium und gilt als Vertrauter von Ressortchef Schäuble. Karl löst Gerhard Schindler ab, der in den einstweiligen Ruhestand versetzt wird. Einen Grund für den Wechsel nannte die Bundesregierung nicht.
Auftritt von BND-Präsident Schindler am Nachmittag. Kein Wort zur Presse. Er will schnell zum parlamentarischen Kontrollgremium. Hier gibt es schon seit Monaten Kritik. Denn auch der BND tat das, was man den USA vorgeworfen hatte: Ausspähen unter Freunden.
Das Vertrauen ist ziemlich zerstört in der Zusammenarbeit mit dem BND, mit den Nachrichtendiensten. Die parlamentarische Kontrolle funktioniert an vielen Stellen nicht, wie es sein müsste.
Und doch zeigen sich die Innenexperten von Opposition und Regierung überrascht. Warum muss Schindler gerade jetzt gehen? Die Entscheidung ist im Kanzleramt gefallen. Die Regierungsparteien tragen sie mit.
Der Wechsel ist auf jeden Fall jetzt eine Chance, den BND ganz grundsätzlich neu aufzustellen. Wir wollen die gesetzlichen Grundlagen überarbeiten.
Es wird neue Strukturen intern geben müssen. Und da den Präsidenten auszuwechseln, ist sinnvoll, weil man in so einem Prozess nicht die Pferde gern im laufenden Rennen wechselt.
Er soll es richten, Bruno Kahl, Abteilungsleiter im Finanzministerium und Vertrauter von Wolfgang Schäuble bereits seit Jahren. Das lässt die Opposition aufhorchen, denn Schäuble hatte sich auch in die Diskussion um die geplante BND-Reform eingeschaltet.
Ich bin insgesamt hoch irritiert, dass der Bundesfinanzminister in diesen Sicherheitsfragen die letzten Wochen und Monate irgendwie eine relevante Rolle spielt. Ich dachte immer, es gilt das Ressortprinzip. Und es ist natürlich auch ein Armutszeugnis für das Bundeskanzleramt und das Bundesinnenministerium.
Geht es wirklich nur um eine Personalie oder um die BND-Reform? Also darum, wie der Nachrichtendienst in Zukunft kontrolliert werden soll. Bei der Opposition gibt es die Befürchtung, die Kontrolle könnte in Zukunft nicht so sehr beim Parlament liegen, wie das ursprünglich geplant war, sondern weiterhin hauptsächlich im Kanzleramt.
Mit einer Informationskampagne will das Bundesbildungsministerium verstärkt für die duale Ausbildung werben. Junge Menschen sollten sehen, dass Lehrberufe vielfältige Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten böten, sagte Bildungsministerin Wanka bei der Vorstellung der Kampagne in Berlin. Hintergrund sind wachsende Probleme, vor allem kleinerer und mittlerer Betriebe, Lehrlinge zu finden. Zuletzt blieben rund 41.000 Ausbildungsstellen unbesetzt.
Mit bundesweiten Warnstreiks haben die Gewerkschaften den Druck im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes noch einmal erhöht. Besonders betroffen waren große deutsche Flughäfen, darunter auch Frankfurt am Main und München. Tausende Beschäftigte legten ihre Arbeit nieder. Insgesamt fielen mehr als 1.000 Flüge aus. Die Gewerkschaften fordern 6% mehr Lohn. Vertreter von Bund und Kommunen, die zuletzt 3% über 2 Jahre angeboten hatten, nannten die Arbeitsniederlegungen unverhältnismäßig. Morgen beginnt eine neue Verhandlungsrunde.
Österreich hat seine Asylgesetze verschärft und bereitet Grenzkontrollen am Brennerpass vor. Das Parlament billigte mit großer Mehrheit ein Gesetz, das eine Obergrenze von 37.500 Asylbewerbern pro Jahr sichern soll. Es gibt der Regierung die Möglichkeit, den Notstand auszurufen, wenn sie die innere Sicherheit gefährdet sieht. Dann könnten Flüchtlinge direkt an der Grenze nach Italien zurückgeschickt werden, das als sicheres Herkunftsland gilt.
Demonstrativ geschlossen gab sich heute die seit dem vergangenen Wahlsonntag angeschlagene Regierungskoalition aus SPÖ und ÖVP bei der Abstimmung im Nationalrat zum umstrittenen Maßnahmenpaket, das nunmehr wesentliche Verschärfungen bei der Asylgesetzgebung vorgibt. Vorgesehen ist nunmehr das Asyl auf Zeit. Das bedeutet, dass künftig Asylberechtigte nach 3 Jahren wieder in ihre Heimat zurückkehren müssen, wenn dort Frieden eingekehrt ist. Außerdem wurden strengere Kriterien für den Familiennachzug beschlossen, sowie die Möglichkeit des Erlasses einer Notverordnung, nach der Asylanträge an den Grenzen nicht mehr angenommen werden müssen, was de facto einer Zurückweisung von Asylbewerbern gleichkommt. Besonders hierüber war heute vor der Abstimmung im österreichischen Nationalrat kontrovers diskutiert worden. Bundeskanzler Faymann hatte für das Maßnahmenpaket votiert.
Nur wer in der Kriminalitätsbekämpfung, etwa von Schleppern und erst recht im Kampf gegen den Terror mitwirkt, findet die richtigen Antworten in einer Zeit, in der die Bevölkerung zu Recht die Frage stellt, wie geht es weiter mit unserer Sicherheit in Österreich, in Europa?
Zeitgleich waren heute von der österreichischen Polizei Details zu den geplanten Kontrollmaßnahmen am Brennerpass bekannt gegeben worden. Demnach sollen 3 Kontrollpunkte auf der Autobahn, einer auf der Brenner Bundesstraße sowie ein 370 Meter langer Sperrzaun errichtet werden. Der Zeitpunkt des Beginns von Grenzkontrollen am Brenner ist allerdings noch offen.
In Spanien wird es voraussichtlich im Juni Neuwahlen geben. Seit den Parlamentswahlen vor mehr als 4 Monaten ist es nicht gelungen, eine Regierung zu bilden. Auch ein Vermittlungsversuch des spanischen Königs Felipe scheiterte gestern Abend. Nach seinen Angaben verfügt kein Kandidat für den Posten des Regierungschefs über eine ausreichende Mehrheit im Parlament.
Das Urteil ist eindeutig ein politisches Fiasko, titeln heute Spaniens Zeitungen. 4 Monate mühten sich die Parteien vergeblich, eine Regierung zu bilden. Frust bei den Bürgern. Dieser Stillstand ist nicht gut, weder für die Wirtschaft noch für das Land. Die Politiker haben einfach zu wenig versucht, um eine Einigung zu erreichen. König Felipe hatte gestern mit den Parteien die Chancen für eine Lösung in letzter Minute ausgelotet. Der konservative Ministerpräsident Rajoy wurde bis zuletzt wegen Korruptionsaffären in seiner Partei als Partner abgelehnt. Sozialistenchef Sanchez versuchte abwechselnd mit den Liberalen und der linken Bewegung Podemos von Pablo Iglesias eine Mehrheit zu bilden. Aber auch das scheiterte an mangelnder Kompromissbereitschaft, unter anderem in der Frage der Unabhängigkeit Kataloniens. Herr Iglesias wollte eigentlich niemals mit den Sozialisten einen Pakt eingehen. Er wollte nie einen Sozialisten im Präsidentenpalast. Der amtierende Ministerpräsident Rajoy gab sich heute gelassen. Dabei kann sich Spanien politischen Stillstand eigentlich nicht leisten. Die Arbeitslosigkeit liegt immer noch bei 20%. Meiner Meinung nach ist es besser, die Wahlen zu wiederholen, als jetzt eine linke Koalition an der Macht zu haben. Aber Beobachter glauben, dass Neuwahlen Ende Juni ein ähnliches Ergebnis wie beim letzten Mal ergeben könnten. Spanien steht vor einer langen Phase politischer Ungewissheit.
6 Wochen nach seiner Festnahme in Brüssel ist der Terrorverdächtige Salah Abdeslam an Frankreich ausgeliefert worden. Dort wird wegen der Anschläge in Paris vom November gegen ihn ermittelt. Bislang hatten die belgischen Behörden Abdeslam vor allem wegen der Sprengstoffanschläge in Brüssel befragt. Die Ermittler gehen davon aus, dass hinter beiden Anschlagsserien dieselbe Terrorzelle steckt. Bei den Vorwahlen für die US-Präsidentschaftskandidatur haben die Favoriten der beiden Parteien weitere Siege eingefahren. Die ehemalige US-Außenministerin Clinton von den Demokraten gewann in 4 von 5 Bundesstaaten. Auch der Republikaner Trump baute seinen Vorsprung aus. Er siegte in allen 5 Staaten vor seinen Rivalen Cruz und Kasich.
Ein Washingtoner Luxushotel hat sich Donald Trump ausgesucht für seinen ersten Auftritt nach den gestrigen Triumphen. Eine Handvoll Demonstranten beschimpfen ihn als faschistischen Rassisten, als Frauen- und Schwulenfeind. Trump will in der Hauptstadt seine außenpolitische Agenda vorstellen. Meine Außenpolitik wird immer die Interessen unserer Bürger und die Sicherheit der USA über alles stellen. Das muss an erster Stelle kommen. Wenn ich Präsident bin, wird der IS schnell erledigt sein. Trumps Selbstbewusstsein erhielt neue Nahrung durch seinen Siegeszug in allen 5 Ostküstenstaaten. Der umstrittene Kandidat hat schon fast 1000 Delegiertenstimmen. Keiner seiner Verfolger kann ihn noch überholen. Auch sie fühlt sich reif für die Hauptrolle auf der politischen Bühne Amerikas, Hillary Clinton. Zumindest die Nominierung ihrer Demokraten dürfte ihr nun sicher sein. Die ehemalige Außenministerin siegte in 4 von 5 Bundesstaaten. Nur im winzigen Rhode Island unterlag sie Bernie Sanders. Jetzt wirbt Clinton um seine Unterstützung. Ich applaudiere Senator Sanders und seinen Millionen Anhängern. Sie haben uns herausgefordert, Geld aus unbekannten Quellen aus der Politik rauszuhalten, soziale Ungerechtigkeit anzugehen. Ich weiß, zusammen werden wir das schaffen. Wer das Weiße Haus erobern will, darf Washington nicht fürchten. Donald Trump hat das Thema Außenpolitik gewählt, um die auf diesem Gebiet besonders erfahrene Hillary Clinton gezielt herauszufordern.
Und hier die Lottozahlen. 1, 6, 9, 21, 26, 37, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 28. April.
Kühl und wechselhaft geht es morgen weiter, bevor sich das Wetter am Freitag durch Hochdruckeinfluss vorübergehend beruhigt. Heute Nacht werden die Schauer seltener, vor allem im Norden und Südwesten sind aber noch welche unterwegs. Vorsicht vor Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe. Morgen gibt es mal Sonne, mal dichte Wolken und zum Teil gewittrige Schauer. Dabei in den Niederungen Regen, Schneeregen oder Graupel, auf den Bergen meist Schnee. Heute Nacht an der Nordsee noch 5, an den Alpen minus 9 Grad. Morgen werden im Oberharz 6, im Breisgau bis zu 13 Grad erreicht. Am Freitag zum Teil länger freundlich und etwas milder, im Norden und Westen am Nachmittag gebietsweise Regen. Am Samstag wieder wechselhaft mit Schauern und einzelnen Gewittern. Sonntag teils Sonne, teils Wolken und nur hier und da Schauer.
Um 22.15 Uhr hat Thomas Ruth diese Tagesthemen für Sie. Gestrandet in Deutschland, syrische Flüchtlinge können nicht zurückkehren. Und Katerstimmung, Rio 100 Tage vor den Olympischen Spielen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.